Wir werden versuchen, heute abschließend die neutestamentlichen Befunde zur Berufung zu betrachten und gehen dazu erst in den Galaterbrief, Kapitel 1. Und da lesen wir im Vers 6, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. In Klammern der nächsten dazu, wo es doch kein anderes gibt, einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Was sagt uns das? Sind noch nicht alle wirklich dabei. Ist immer schwierig, wenn ich hier Papagei spielen muss und alles wiederhole. Der Brief an die Galater, Kapitel 1, Vers 6. Das bestätigt etwas, was wir gestern schon hatten, dass die Berufung nicht vor Irrtümern oder Abweichungen schützt. Es ist nicht so, wie man sich das gerne wünscht, wenn man einmal den richtigen Weg gefunden hat, dass man dann nur automatisch darauf bleibt. Sondern auch auf diesem Weg der Nachfolge in Jesus her, gibt es Gefahren und eines davon heißt anderes Evangelium, obwohl es gar kein anderes gibt, logischerweise, aber abweichen vom Evangelium der Gnade Gottes. Wenn wir diesen Brief mal durchlesen, ich empfehle das, dass man das für sein persönliches Bibelstudium benutzt, dann wird damit deutlich, dass nicht etwa nur einzelne Gläubige, sondern ganze Gemeinden in solche Irrtümer verfallen können, und zwar nicht etwa Gemeinden, die aus halben Christen bestehen oder Namenschristen, sondern Menschen, die persönliche Erfahrungen mit Jesus Christus gemacht haben und trotzdem auf eine falsche Spur geraten. Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, dann wimmelt es geradezu von solchen Prozessen, dass Menschen, die eines guten Weges gewesen waren, irgendwann auf dem falschen abgewichen sind. Und zwar gerade eben nicht nur Einzelpersonen, sondern ganze Gemeinden, ganze Bündnisse, ganze Kirchen heutzutage. Und das muss uns sorgfältig zu den Wurzeln bringen. Was ist die Wurzel oder was ist die Gründung? Genau, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Was noch? Wir lesen ein paar Mal von verwurzelt und gegründet im Neuen Testament. Bitte? Wo lesen wir das? Ich hatte das auch spontan in meinem Geist, aber dann habe ich entdeckt, das steht so gar nicht was. Das ist aber, es ergibt sich aus dem Gleichnis, was Jesus mal gesagt hat. Da wird es deutlich, dass das schon so gemeint ist. Aber das Wort gegründet im Wort finden wir nicht in der Bibel. Also spontan, ich höre das immer wieder von Gläubigen, dass die Gründung im Wort ist. Ich sag mal den eigentlichen Vers, der heißt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo der jetzt spontan steht, also spontan erinnern, wo der steht, aber es heißt, ich glaube im Epheserbrief, müsste im zweiten oder dritten Kapitel sein, verwurzelt und gegründet in der Liebe Christi. Da sind wir nämlich wieder an dem Punkt, unsere Wurzel und unser Grund ist eine Person, ist nicht eine Sache. Selbst das Wort Gottes im Sinne der Bibel ist in sich selber tot oder kann zum toten Buchstaben werden, wenn es nicht in dieser lebendigen Beziehung zu dem, der das Fleisch gewordene Wort ist, besteht. Wir lesen zum Beispiel im zweiten Timotheusbrief, der feste Grund Gottes besteht. Und wir lesen in den Evangelien von dem Mann, der sein Haus auf den Felsen baut und das bleibt fest bestehen, und der andere, der auf Sand baut und im Sturm und im Regenwetter wird es weggespült, und das hat einen Bezug zum Wort. Welchen? Caroline? Ist doch Evangelien-Fan. Ja, Jesus sagt dort, wer meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Das heißt also nicht das Wort an sich, sondern erst das Tun des Wortes. Das wiederum natürlich aus der Beziehung, aus der Liebe zu Jesus Christus herauswächst. Das ist dieser feste Grund, auf dem man verwurzelt sein soll oder muss. So wie an anderer Stelle davon die Rede ist, dass der Glaube durch die Liebe tätig wird. Aber alleine das Wissen oder das Kennen des Wortes Gottes nützt uns gar nichts. Und auch das bloße Glauben nützt uns noch nichts. Denn auch die Dämonen glauben und zittern. Erst das gläubige Tun des Wortes bringt uns auf diesen sicheren Grund. Und das wiederum sollte unseren Umgang untereinander prägen. Das ist insofern nämlich gemeinderelevant, dass nicht der das Beste am meisten oder der am meisten weiß und der das am besten wiedergeben kann, derjenige ist, an dem man sich orientiert, sondern der das Wort Gottes tut. An solchen Leuten müssen wir uns orientieren, können wir uns orientieren. Dessen Leben geprägt ist von einem durch den Glauben tätige Liebe, durch die Glaube tätige Liebe. Und wenn man so will, ist das auch das einzige Heilmittel gegen ein Abweichen von der Berufung, obwohl das ebenfalls noch ein Risiko in sich trägt, wenn man sich nämlich orientiert an Menschen, die durch die Liebe tätig sind, orientiert man sich ja üblicherweise an älteren Christen, also an Leuten, die uns vorausgegangen sind im Glauben. Und gerade der Galaterbrief zeigt, dass das nicht automatisch die Erfahrenen der Gemeinde sind, die Berufenen, die in ein Amt stehen, sondern dort gibt Petrus selber dieses denkbar schlechteste Beispiel für die Gemeinden in Galatien, dass er nämlich aus Furcht vor anderen Brüdern aus dem weicht, was Gott ihm selber persönlich offenbart hatte. Das heißt, unseren Weg des Glaubens und der Liebe gehen wir tatsächlich alleine. Wir können uns nicht automatisch ungeprüft oder von vornherein auf jemand verlassen, der uns dort schon Schritte voraus ist. Auch Jesus warnt seine Jünger eindringlich vor den blinden Leitern von Blinden. Denn zu seiner Zeit waren es ja die Pharisäer und die Schriftgelehrten, also nicht etwa irgendwelche liberalen Gläubigen wie die Sadduzäer, sondern die Schriftgelehrten, die ganz streng, ganz ernst das genommen haben, die zur Sekte der Pharisäer gehörten, diejenigen, die er mit Blindenführer bezeichnet. Die Menschen von dem lebendigen Weg Gottes wegführen. Und das waren die damaligen theologischen Kapazitäten. Ohne den ausdrücklich zu benennen, muss man Gamaliel mit dazu rechnen, bei dem Paulus gelernt hat oder Saulus gelernt hat. Denn obwohl der selber ein Wort der Weisheit spricht, ist die Sache von Gott, wir haben sowieso nichts dagegen unternehmen können, und ist sie nicht von Gott, dann wird sie sich irgendwann totlaufen. Ist das der Mann, von dem Saulus gelernt hat? Und er ist über diesem Lernen zum Verfolger der Gemeinde Gottes geworden. Es ist ja Fakt, dass man, gerade wenn man jung ist im Glauben, man regelmäßig auf geistliche Leiter oder geistliche Eltern angewiesen ist. So wie man als Kind auf seine leiblichen Eltern oder Pflegeeltern angewiesen ist. Und normalerweise sollte man sich auf die verlassen können, aber was ist normal? Man kann schwerlich jemandem einen Vorwurf machen, der in einer Sekte groß wird, wenn er das glaubt, was er dort gelehrt worden ist. Und ich meine Sekte wirklich mit in einer Verführung, ich meine nicht irgendwelche spezielle Ausprägung oder Einseitigkeit, sondern es gibt eine ganze Menge, die richtig verführt sind, weg vom Evangelium. Das, was wir eben in diesem Vers hier im Galaterbrief lesen. Und es sind eben nicht die Leute, die da hineinwachsen, die den Glauben nicht ernst nehmen, sondern in der Regel gerade diejenigen, die ihn ernst nehmen. Und auch das kann Verführung beinhalten. Und eben, jetzt reden wir so locker von Sekte, eben Gemeinde. Es ist die Gemeinde in Galatien. Es sind die berufenen Heiligen, denen das geschrieben ist. Es sind die Leute, die Gott wirklich auserwählt hatte, Erben seines Reiches zu sein. Und die sind in Gefahr, sich vom Evangelium abzuwenden. Deswegen tut es uns gut, wenn wir immer wieder mal prüfen, bin ich im Evangelium? Bin ich am Kern des Wortes Gottes? Bin ich in der fröhlichen, liebevollen Nachahmung, eine Nachfolge Jesu Christi, nicht Nachahmung, Nachfolge Jesu Christi. Ist das, was ich erlebe, das, was ich gelehrt kriege, das, was meine Gemeinde praktiziert, gedeckt durch das ganze Wort Gottes? Wenn ich sage gedeckt, meine ich das nicht, oder ist schwerlich damit darunter zu verstehen, dass nun alle Ausprägung des Wortes in der gleichen Fülle da ist. Denn unsere Kenntnis ist Stückwerk, christliches Leben vollzieht sich wachstümlich. Es darf durchaus vorkommen, dass eine Sache stärker betont wird als eine andere. Es gibt auch Unterschiede in den Gemeinden der neutestamentlichen Zeit. Die Probleme Korinths waren von denen Philadelphias komplett unterschiedlich und in Laodicea wiederum andere als in Thessalonich und in Ephesus anders als die Gemeinden der Hebräer. Das ist normal, dass es solche Unterschiede gibt. Die Frage ist nur, ist noch der Geist Jesu Christi wirksam in einer Gemeinde oder hat sich dort eine unmerkliche Verschiebung gegeben? Und dazu dient uns tatsächlich die ganze Heilige Schrift. Gefährlich wird es erst dann, wenn ich in der Praxis mich wiederfinde, die entweder nicht vom Wort Gottes gedeckt wird oder die ihr gar regelrecht widerspricht. Es gibt aber auch das andere, dass Dinge verteufelt werden aus Unkenntnis des ganzen Wortes Gottes. Ich sage mal ein Beispiel. Es gibt gerade in Deutschland ganz heftige Gegenreaktionen zu manchen charismatischen Phänomenen, dass Leute umfallen, wird von manchen Gemeinden regelmäßig dem Satanischen zugeschrieben und man vergisst, dass das ein Phänomen ist, was zumindest im Alten Testament regelmäßig berichtet wird von denen, die unter die Kraft Gottes kommen. Als Saul das erste Mal mit dem Geist Gottes konfrontiert wird, beim Propheten Samuel, weissagt er, also er benimmt sich völlig unrationell und liegt auf dem Boden Und die Leute spotten über ihn und sagen, na guck dir den an, dass der auch mal noch ein Prophet geworden ist. Weil man wusste, dass er auf religiöser Ebene sehr, sehr unwissend war. Er kannte noch nicht mal Samuel. Das war schon etwas ungewöhnlich zur damaligen Zeit. Nur als Beispiel. Ja, das ist, es gibt viel mehr und deswegen müssen wir die ganze Schrift sorgfältig kennen und beachten und prüfen, um zu einem einigermaßen verlässlichen Urteil zu kommen. Und da möchte ich immer wieder Mut machen, dass das jeder persönlich tut und sich nicht auf Lehrer blindlings verlässt. Denn wir können in der ganzen Christenheit so viel einander widersprechende Lehren hören, die sich oftmals eigentlich ergänzen sollten, dass sehr viel Verunsicherung da ist, gerade bei Menschen, die dann von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, wie das heißt, weil sie die Schrift nicht kennen. Und Jesus rügt ja auch die Frommen seiner Zeit und seiner Umgebung, indem er sagt, ihr irret, indem ihr die Schrift nicht kennt. Und ich fürchte, er müsste heute manchen sagen, ihr irret, weil er die Schrift nicht kennt. Ja, wo Leute ganz sicher sind, dass es irgendwas Falsches oder sowas. Und man hat sich nicht unter der Leitung des Geistes Gottes daran gemacht, in die ganze Fülle Gottes hineinzutreten. Das nächste Mal begegnet uns im selben Kapitel, im Vers 15, die Tatsache der Berufung. Und zwar schreibt Paulus von sich, als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leib an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Dann nach 3 Jahren ging ich nach Jerusalem. Und das könnte eigentlich nichts stärker das bestätigen, was ich gerade eben gesagt habe. Dass Paulus dort sich selber als Beispiel gibt, dass er eben nicht seine Erkenntnis aus zweiter Hand bezieht, nämlich von anderen Brüdern oder indem er hier einen Prediger und dort einen Lehrer anhört, sondern indem er in die Stille geht und dort von Gott selber lernt. Und wenn es heute einen Mangel gibt, gerade was die Prägung von Predigern oder überhaupt den Dienst im Reich Gottes betrifft, dann ist das sowohl das Theologiestudium der verfassten Kirchen, als auch die Ausbildung von freien Gemeinden übermäßig stark geprägt ist von Lehre aus zweiter Hand. Es wird der Gläubige zu wenig darin unterwiesen, wie er selber Gott suchen kann. Und dass wir solche gewaltige Erweckung zum Beispiel in China erleben, führe ich zumindest darauf zurück, dass die Väter des Glaubens, die um die vor der Jahrhundertwende und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts dort maßgeblich unter den noch kleinen Gruppen chinesischer Gläubiger bewirkt haben, diese unterwiesen haben, in der Schrift zu forschen und den Herrn zu suchen. Daraus ist eine Bewegung von Millionen geworden. Wir haben also von Hudson Taylor angefangen, über solche herausragenden Männer wie Watchman Nee eine missionarische Bewegung gehabt, die nicht zuerst von außen her Lehre bringt, die Hörer anzunehmen hätten, sondern vielmehr Prinzipien vermittelt wurden, wie man Gottes Stimme hört. Und ich muss sagen, ich selber profitiere davon. Denn die Methode der Schriftforschung, die ich selber auch empfehle und weitergebe, habe ich maßgeblich von Watchman Nee gelernt. Nämlich das nüchterne Tatsachen finden. Das, was wir jeden Morgen mit unseren Kindern praktizieren, ist den Text einfach zu lesen und dann zu gucken, was berichtet er uns. Und das wiederum mit vergleichender Schriftforschung zu verknüpfen, so wie es die Apostel, so wie es Jesus selber getan hat. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Und nicht so sehr, was der oder jener gelehrt hat und was der Kirchenvater so und so meinte und wie das von dem anderen bekämpft oder widerlegt worden ist und so weiter und so weiter. Und dann wird man dann zum Schluss verunsichert und es passiert das, was Paulus das Verderben der Zuhörer nennt, durch Streitigkeiten. Wenn ich also selber mich auf dem Weg hinter Jesus hergemacht habe oder andererseits in der Position bin, dass ich anderen das Evangelium weitersage, dann tue ich gut daran, nicht mir selber Lehren reinzuziehen oder anderen welche überzustülpen, sondern diese einfachen Prinzipien zu nutzen und zu lehren, wie wir Erkenntnis aus dem Wort Gottes gewinnen und das verknüpfen mit der Bereitschaft und mit der Herausforderung, das dann auch zu tun. Denn wie gesagt, es nützt uns gar nichts, wenn wir das Wort kennen und wenn wir alles wissen, wir tun es dann nicht. Achten wir auf diese einfachen Prinzipien, dass wir nämlich das Wort Gottes, und zwar immer dann, wenn es mir bewusst wird, auch tun, dann ist das der Weg des Glaubens eine fröhliche, ich möchte fast sagen entspannte Sache, weil ich nie überfordert bin, sondern immer von Schritt zu Schritt wachse, wie das im Natürlichen beim Kind passiert. Ich muss meine Kleinen nicht plagen mit irgendwelcher Experimentalphysik oder mit Potenzrechnung oder sowas, solange das nicht ihrem Alter entsprechend sowieso auf sie zukommt oder auf eine andere Weise ihr Interesse daran geweckt ist. Ich kriege das komplett tot gemacht, die Freude zum Beispiel an Mathematik oder an Sprache, wenn ich zu früh zu kompliziertes Zeug da oben drauf setze. Das heißt wiederum ganz praktisch, wichtig ist, dass du aus der Schrift das nimmst, was du heute umsetzen kannst. Und dass du dich nicht mit zweifelhaften Fragen belastest, sondern etwas, was du nicht verstehst, ganz im Frieden stehen lässt und sagt, Herr, ich weiß nicht, wie das gemeint ist. Wenn du möchtest, zeig mir das bitte. Ich bin bereit, es anzunehmen. Und ansonsten gehst du einen Schritt weiter und nimmst das und tust das, was du heute verstehst. Im Gegenzug, damit man es nicht wieder auf eine Seite fokussiert, sage ich es natürlich, wäre es unnatürlich, wenn ein Kind mit, also meinetwegen 4 Jahre zur Schule geht und bei normaler Begabung dann immer noch nicht lesen kann. Und das wäre nicht natürlich. Und genauso ist es nicht natürlich, wenn man im Geistlichen nicht angemessen wächst und nicht neuen Herausforderungen begegnen würde oder sich darauf einlässt. Der nächste Vers im Kapitel 5 dann lese ich wieder den Zusammenhang. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und da bezieht sich das auf die Regeln, dass nämlich die Gläubigen, die aus den Heidenvölkern kamen, von den ersten Gläubigen, die ja Judenchristen waren, mit Zusatzauflagen belastet wurden, nämlich sich noch beschneiden zu lassen. Und dann gab es natürlich eine große Verunsicherung, ist das wirklich noch nötig? Ist dieses Zeichen des Bundes, den Gott mit Abraham gemacht hat, tatsächlich verbindlich auch für einen Christen oder gilt heute der Bund, den Jesus Christus in sein Blut gemacht hat. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das ist eine krasse Aussage. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen und immer noch an den alten jüdischen Regeln festhalten, dann sind wir von Jesus Christus regelrecht getrennt. Das heißt es auch im Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Hier haben wir das. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung dazu ist nicht von dem, der euch beruft, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Da wirft der Apostel die ganze Autorität Gottes selber in die Waagschale und sagt, das, was ihr jetzt anfangt zu glauben, das ist nicht von dem, der euch in die Nachfolge berufen hat, und das stellt sogar eure Berufung in Frage. Und das ist wiederum ein ernstes Wort, dass man durch ein zu viel an Frömmigkeit das ganze Leben des Glaubens verlieren kann und es damit riskiert. Und das kann man beobachten, dass es Leute gibt, die es so genau, so eng nehmen, dass sie dabei aus dem Evangelium rausfallen, statt dass sie darin wachsen. Es gibt also nicht etwa nur ein zu wenig des Glaubens, sondern tatsächlich ein zu viel. Und das meint dann nicht den biblischen Glauben, sondern diese gesetzliche Glaube, dass man das und jenes noch machen muss und dass man einander beunruhigt und dass man nicht auf diese Einfachheit des Lebens in der Nachfolge Jesu Christi sich verlässt, sondern noch was dazu tut und noch was dazu tut. Wir sehen vielleicht eher die andere Gefahr, dass man zu wenig das ernst nimmt, aber zumindest im Galaterbrief begegnet uns auch die andere Seite, dass man zu viel ernst nimmt. Dass man zu übermäßig auf Dinge achtet, die von Jesus schon als nachrangig gerechnet worden sind. Wir haben das gestern Abend wieder in dieser klaren Nüchternheit gelesen. Bei den Korinthern heißt es, wie jeder von euch berufen ist, so soll er bleiben. Wer noch beschnitten wurde, der muss sich nicht extra eine Vorhaut basteln, plastische Chirurgie. Man kann das ja versuchen, wer beschnitten ist, dass man die Haut so überdehnt, dass sie dann wieder ein bisschen länger wird. Und derjenige, der unbeschnitten berufen ist, soll sich nicht beschneiden lassen. Und damit ist gut. Wer diese Nüchternheit nicht leben will, riskiert alles. Der riskiert tatsächlich den klaren Weg des Glaubens. Und ich hoffe mal, dass uns das hilft, dass wir selber nicht in solche unfruchtbaren Streitigkeiten reinkommen und dass wir einander beurteilen und belasten und einer den anderen unter Druck bringt mit seiner vielleicht gerade momentanen Erkenntnis, sondern dass wir uns auf diese Nüchternheit der Nachfolge beschränken und darin gehen und den Glauben durch die Liebe wirksam sein lassen. Denn das kann man tatsächlich beobachten, traurigerweise, bei ganz vielen ernsten Christen ist ein Mangel an Liebe durchaus festzustellen. Da ist es tatsächlich so, dass man dann Hartherzigkeiten, Streitigkeiten, Parteisucht erlebt, die man unter liberalen Gläubigen kaum sich vorstellen könnte und auch kaum findet. Auch das hilft, sollte helfen, uns sorgfältig in der Nachfolge zu bewahren, dass wir das Wichtigste zuerst nehmen. Der nächste Vers im selben Kapitel ist der Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Wieder einer dieser wunderbaren, nüchternen, praktischen Verse. Und übrigens auch etwas, wozu wir berufen sind. Wir haben das gestern gelesen, zum Frieden. Das wird uns auch gleich noch im Philipperbrief begegnen. Oder im Epheserbrief, wir kommen dann nochmal dazu. Also, dass wir zum Frieden berufen sind, das haben wir ja im Kapitel 7 im ersten Hundebrief schon gelesen, wo es um diese eheliche Auseinandersetzung geht. Hier lesen wir zusätzlich, dass wir zur Freiheit berufen sind. Ich möchte mal nochmal einen Blick werfen auf die Bedeutung dieses Wortes im Griechischen. Eleutheria ist das griechische Wort und steht im Gegensatz zur Knechtschaft, zur Dulia. Das Wort dürfte uns bekannt sein. Eines der Schiffe von Operation Mobilization heißt Doulos, Diener oder Sklave. Und dieses Freiheit steht tatsächlich im Gegensatz zur Dienstbarkeit. Paulus schreibt von sich, dass er Diener Jesu Christi oder Sklave Jesu Christi ist und trotzdem frei. Das ist das, was Luther auf diese einzigartige Weise bekannt hat, dass er sagt, ein Christ ist frei und niemanden untertan und ein Christ ist gleichzeitig ein Sklave und jedermanns Knecht. Und in diesem scheinbaren Gegensatz bewegt sich tatsächlich das christliche Leben. Niemand kann über mich herrschen und trotzdem ordne ich mich freiwillig jedermann unter. Und in Jesus bin ich befreit zu der ganzen Würde eines Menschen, der nicht von jemandem unterjocht wird und gleichzeitig ist das keine Freiheit, wo ich mir alles rausnehmen könnte und sage, mir hat keiner was zu sagen. Sondern wo ich in freiwilliger und fröhlicher Beschränkung fähig und bereit bin, zu jedem guten Werk Gottes im Dienst zu stehen. Diese Art Freiheit, die gibt es nur in der Nachfolge Jesu. Die kann man so nicht finden. Weil das eine innere Freiheit ist. Die aber im Leben ganz nüchterne Früchte tragen darf, will und soll. Im Epheserbrief geht es dann weiter mit Versen zur Berufung. Im ersten Kapitel. Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, was die überragende Kraft seiner Größe seiner Kraft in uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das sagt uns, dass wir die ganze Fülle oder den Reichtum unserer Berufung, die wir in Jesus Christus haben, noch nicht mal zu erfassen in der Lage sind, wenn Gott uns das nicht offenbart. Und in der Tatsächlich ist es so, dass es nicht wenige Gläubige gibt, die niedergedrückt durchs Leben laufen, die noch nicht mal eine Ahnung haben von dem ganzen Reichtum, der in Jesus Christus für sie bereit ist. Und auch das sage ich wieder praktisch. Die keine Ahnung haben, welche Freiheit Jesus ihnen erworben hat im Blick auf die Sünde, welche Freiheit im Blick auf andere Gebundenheiten oder Zwänge, welche Freiheit und Autorität im Umgang mit Menschen, welche Freiheit von seelischen Problemen, welche Freiheit von körperlichen Krankheiten zu ihrer ganz normalen Berufung gehört. Und es ist ein faszinierender Weg, ich zumindest habe den als solchen erlebt, wie Gott mir nach und nach auf diesem Weg der Nachfolge die Augen meines Herzens geöffnet hat, um immer tiefer da hineinzukommen, was das heißt, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er zu meiner Rechtfertigung auferstanden ist. Dass mir dort eine Fülle zur Verfügung steht, die ich mir nicht träumen lassen konnte. Und das beginnt, buchstäblich, das beginnt mit der Hoffnung der Berufung. Hoffnung ist noch nicht das, was ich habe, sondern das ist erst was, wo sich mein innerer Blick weitet, dass ich sage, ach, das könnte ja was für mich sein. Das könnte ja dazugehören. Das heißt also, Gottes Werk beginnt in uns, in unserer Seele oder in unserem Geist, mit einer lebendigen Hoffnung, die nicht beschämt wird. Das ist im Römerbrief. Und die führt hinein in die ganze Fülle seiner Kraft. Ich habe mir das an diesem Vers, also Vers 19 nebenbei, geschrieben, sechsfache Steigerung. Also wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist alleine sprachlich von einer Gewalt, die wir im Umgang so überhaupt nicht kennen. Gott hat eine Kraft, eine Wirksamkeit der Macht durch seine Stärke uns bereitet. Und ich zumindest sage, ich möchte da hineinwachsen. Ich möchte die Zeit meines Lebens nutzen, um ganz in diese Fülle hineinzutreten, die Gott für mich bereitet hat. Ich möchte mich nicht mit ein bisschen zufrieden geben, sondern wenn Gott es bereitet hat in Jesus Christus, dann möchte ich das auch nutzen. Und da wiederum lerne ich von anderen Gläubigen. Da lerne ich von Menschen, die im Glauben Großes gewagt haben. Und da möchte ich, dass mein eigener Glaube wächst, indem ich mich auf den Weg derer mache, die vor mir Großes gewagt haben und die nicht enttäuscht worden sind von Gott. Der nächste Vers zur Berufung steht im Kapitel 4. Und auch da wird es wieder praktisch. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Was heißt das? Welche? Was ist die Würde unserer Berufung?
Na, wir repräsentieren ja Jesus, oder?
Richtig. Und die nächsten Verse sagen uns, was das bedeutet, was das heißt, die Würde unserer Berufung. Nämlich, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Das ist der erste Teil der Würde, zu der Gott uns berufen hat, dass wir, ich sage das mal so, Frieden innerhalb der Familie halten. Einander ertragen heißt ja, dass ich mit anderen Gläubigen friedlich und freundlich zusammenlebe. Und da fängt es an. Da kann man beobachten, dass vielen, vielen genau diese Würde mangelt. Einander bekämpfend und streitend und Neid und Streit pflegend, das ist leider der Zustand, den man in vielen Gemeinden und den man zwischen vielen Gläubigen beobachten kann. Und wenn sowas ist, dann zeigt es, dass die Würde der Berufung entweder nicht verstanden wurde oder man da nicht hineingetreten ist. Und es ist peinlich vor den Augen der Welt, wenn sich die Christen kloppen wie die Kesselflicker. Oder sich gegenseitig behindern oder einer den anderen keinen Raum lässt und keine Luft lässt und großkotzig mit Schwachen umgeht. Und ich meine nicht mit den Schwachen draußen, sondern mit den Schwachen innen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Auch hier begegnet uns wieder, was wir gestern schon gesehen haben, dass sich Berufung nicht aus sich selbst heraus erledigt. Praktisch wie so eine Art Automatismus. Gott hat uns berufen und von da an geht alles glatt. Oder wir werden Christ und dann läuft das schon. Das läuft schon natürlich, aber irgendwie. Nicht automatisch nach dem Willen Gottes. Und hier heißt es zum Beispiel, das Band des Friedens, also die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einheit des Geistes bewahren, das ist aktiv, das braucht unsere Bereitschaft.
Und das sieht man ja auch, dass es angegriffen ist, wenn man das bewahren muss.
Natürlich. Und wenn man es versucht, merkt man, wie angegriffen das ist. Wie leicht diese Einheit des Geistes sich zerstören lässt. Wie wenig dazu gehört. Ein unbedachtes Wort, einmal in der Differenz nicht ausgeräumt und schon kann sich zwischen Geschwistern ein Wust aufbauen, dass man nicht mehr miteinander reden mag und erst recht nichts mehr miteinander tun will. Dass wir sorgfältig auf solche Dinge achten, gehört zu den Pflichten unserer Berufung. Und im Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung und eurer Berufung. Und da deckt sich das mit der Erwählung, dass man nämlich erwählt bzw. berufen ist in eine Gemeinschaft hinein. Hat mal jemand gesagt, Christ werden heißt gemeinschaftsfähig werden. Man kann es wirklich auf diesen einfachen Nenner runterbrechen. Christ werden bedeutet gemeinschaftsfähig werden. Und das bedeutet, dass Gott uns zumutet, dass unsere Ecken und Kanten geschliffen werden. Und das tut manches Mal furchtbar weh. Wir können nicht mehr unsere Respektlosigkeit, unsere Hartherzigkeit, unsere Lustlosigkeit, unseren Eigenwillen pflegen, ohne dass ich mit anderen Gläubigen aneinander gerate. Und wenn Gott das nicht will, heißt das, dass sich dort was ändern muss. Bei wem? Ja, wir denken natürlich immer beim anderen. Aber das geht nur bei uns. Jeder kann nur sein eigenes vor Gott bringen, dass er das verändert. Aber das ist nicht immer angenehm. Und deswegen stimmt das, was wiederum gesagt wird, wenn wir so Schwierigkeiten haben mit manchen Leuten, dass wir die nicht mögen oder nicht ausstehen können oder uns an denen reiben, dann wisse, Gott hat dir genau diese Persönlichkeit in den Weg gestellt. Wenn du auf dem Weg mit Jesus bist, wird er dich mit Leuten zusammenbringen, die du nicht abkannst, und zwar gerade mit solchen Christen, damit du dich veränderst. Und wenn ich das so sage, du, dann kann ich das bestätigen, weil das ebenfalls in meinem Leben ein langer, schmerzhafter und extrem wichtiger Prozess gewesen ist. Dass Gott mich mit Leuten zusammengestellt hat, und zwar wirklich meinen geistlichen Vätern, gegen die ich rebelliert habe, wie vorher in der Zeit lang gegen meinen leiblichen Vater, bis ich umgestaltet worden bin, genau diese Dinge zu halten, Frieden zu halten, hören, nicht dagegen zu reden. Wenn ich was nicht verstanden habe, nicht meinen Unverstand dagegen zu setzen, sondern hören, lernen wollen, wenn ich es doch nicht verstehen konnte, tun, ohne es zu verstehen, hinterher zu merken, es war genau richtig. Solche einfachen Dinge, da wird keiner von uns zum Rund. Das gehört zur Berufung Gottes. Und es geht noch einen Schritt weiter. Gott ist unglaublich präzise bei solchen Erziehungsaufgaben. Der Geist Gottes hat mich ganz früh gemahnt, wirklich ganz früh, und auch wiederum durch meinen leiblichen Vater schon in meiner Jugend. Mein Vater hat mir gesagt, Frank, wenn du nicht hörst, Gott wird dir mal genau solche Kinder geben, die so widerspenstig sind, dass du das lernst. Boah, habe ich gedacht, jetzt verflucht er mich wohl noch. Dann habe ich gemerkt, nein, das ist so eine Grundhaltung bei mir. Immer dagegen, immer alles besser wissen, immer das, immer noch was obendrauf zu setzen. Das hat sich dann in mein geistliches Leben natürlich zunächst hineingezogen. Und dann fing an, der Geist Gottes zu mir zu reden. Frank, höre auf die Väter. Ich hatte ja mehrfach wirklich geistliche Väter, die mich jahrelang immer begleitet haben. Und es gab Punkte, nee, will ich nicht. Nee, weiß ich besser. Kann ich auch schon. Und Gott hat mich einmal, zweimal gemahnt. Und dann wusste ich in meinem Innersten, oha, das wird mal noch hart werden. Und was ist passiert? Er hat mir später dieselben Leute oder Menschen mit derselben Profilierungssucht, mit derselben Hartherzigkeit gegeben unter meiner Regie. Das war dann schmerzhaft. Ich habe gesagt, oh Herr, ich habe es nicht anders verdient. Tut mir leid. Ich bin dann zu meinen Vätern gegangen und gesagt, jetzt verstehe ich erst, was ihr damals unter mir gelitten habt. Es tut mir wirklich leid. Ja, ist schon okay. Das bringt mich heute dazu, geduldiger, als ich natürlicherweise wäre, mit jungen Gläubigen umzugehen, weil ich sage, okay, was sehe ich, eigentlich nichts anderes, als ich selber gemacht habe. Was hat dir damals geholfen, versuch es genauso zu machen. Woran hast du da gelitten? Mach's nicht auch noch den anderen wieder schwerer. So dass es nicht von Generation zu Generation verschleppt, auch von geistlicher Generation zur nächsten, sondern dass es leichter wird, dass man anders anfasst, dass man eine andere Methode versucht, dass, naja, man miteinander auf dem Weg ist, aber diese Dinge eben nicht vergisst, die mit der Schwierigkeit der Berufung zusammenhängen. Und es ist tatsächlich manchmal sehr schwierig, im Beruf nur Gottes zu sein. Anders als denen, die nicht gläubig sind, lässt uns Gott nicht so, wie wir sind. Wir haben wirklich zu lernen. Und er erzieht uns zuweilen sehr streng. Da hatte ich dann wieder einen Vorteil. Ich hatte einen sehr strengen Vater. Und ich habe gemerkt, dass mir das hilft. Also bin ich nicht ganz so dolle dagegen angegangen. Und das empfehle ich auch wiederum, wenn man streng angefasst wird von Menschen oder von Gott, geht nicht unnötig dagegen an, es wird nur härter. Man lernt schneller, wenn man sich drunter stellt. Dann kommen wir als nächstes in den Philipperbrief, Kapitel 3. Und wir merken, dass eigentlich jeder oder fast jeder der neutestamentlichen Briefe das beinhaltet. Das heißt, jedem Gläubigen der frühen Christenheit ist was gesagt worden zu seiner Berufung. Wir, die wir ein bisschen später geboren sind, ist die ganze Fülle gesagt. Ich hoffe, dass wir auch dann die ganze Fülle lernen und nicht bloß ein bisschen. Philipper 3, Vers 14. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel hin, auf das Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Da wird eine Sache deutlich, eben, ich habe das gerade schon gesagt, ich freue mich immer, wenn ich solche Dinge sage und der nächste Bibelvers bestätigt das gleich, dass die Berufung eben nicht ein Spaß ist, sondern echt ein Kampf. Und zwar Kampfpreis der Berufung, das kommt aus dem Sport. Wisst ihr, was das ist, ein Kampfpreis? Hat schon jemand mal einen Kampfpreis gekriegt? Eine Urkunde oder einen Pokal? Ich war ganz stolz. Ich habe mal bei einer Kreismeisterschaft eine Urkunde in Dreisprung gekriegt. Ich hatte die Bronzemedaille. Wir waren allerdings auch nur drei, die angetreten sind. Aber immerhin, ich habe einen Kampfpreis gekriegt. Ich war so ein kleiner Kerl. Ich war wirklich zäh und wollte unbedingt gewinnen. Und dann sind so eine ganz langbeinigen gesprungen. Immerhin, ich bin in den Ausschalt gekommen und habe einen Kampfpreis gekriegt. Und das hat mir geholfen. Eben nicht zu sagen, ich bin sowieso so klein, aber ich kann ja nichts schaffen. Okay. Es hat mir geholfen. Ich habe einen Preis gekriegt. Und wenn uns was anderes nicht anspornt, dann sollte uns der Preis anspornen, den Gott für uns bereithält, für alle, die treu sind in ihrer Berufung. Und er hat, wir haben das gesungen mal an einem der letzten Abende, Gott hält uns Kronen bereit. Naja, Euros sind besser, würde man sagen, alle, die an der tschechischen Grenze wohnen, die Kronen, die taugen nicht viel. Nein, das sind ja andere Kronen. Naja, wir sind aus dem Alter raus, wo man die gekrönte Häupter für was Wichtiges hält, aus dem Zeitalter. Und? Als Kind weiß man noch, wie schön das ist. Jedes Mädchen sehnt sich nach einer Krone, dass das wie eine Prinzessin aussieht. Ich hatte, einer meiner geistlichen Väter hat mir mal erzählt von dem Traum. Und da habe ich das erste Mal verstanden. Er hat gesagt, er hat einen Traum gehabt von seiner Frau und die hat ein ganz schlimmes Leben gehabt. Die ist von ihrer Familie, ja, wie soll ich sagen, ausgesetzt worden, ist vielleicht nicht das Richtige, aber zu DDR-Zeiten, ja, so, die haben sie freigegeben zur Adoption. Die hat noch nicht mal erfahren, wer eigentlich ihre Eltern waren. Irgendjemand hat sich um die gekümmert, na, wie das dann so war, wer wurde zur Adoption frei gewählt. Das waren oft nicht Leute, die echt eine Liebe zu Kindern hatten, sondern es waren oft Parteigenossen, die keine Kinder kriegen konnten und denen haben sie dann das wie eine Trophäe übergeben. Ein zu adoptierendes Kind. Und sie hat Zeit ihres Lebens, sie war eine ganz feine Frau, aber sie hat Zeit ihres Lebens gelitten unter dieser Situation, dass sie nicht wirklich wertgeschätzt war. Sie hat auch in ihrer Pflegefamilie nicht viel Freundlichkeit erfahren. Und sie war verletzt. Eine sehr aparte Frau und trotzdem verletzt. Und ihr Mann, der viel für sie gebetet hat, die waren damals in dem Alter, wie ich jetzt bin, hat mir dann mal gesagt, Frank, weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe gesehen, wie meine Frau ein kleines Mädchen war. Und die hatte eine riesige Schleife auf dem Kopf. Und die war so stolz. Also so wie ein Schmetterling, hat sie gesagt. Wie ein wunderschöner Schmetterling. Ich habe mich dann später erinnert, so ungefähr sind die Russenmädchen gewesen. Ich war ja 2000 in Russland. Und da gehen die Mädchen wirklich ganz apart, die können aus der ärmsten Familie kommen, dort sind Schuluniformen vorgeschrieben, und zur Schule gehen die wirklich edel. Weiße Bluse, schwarzen oder dunkelblaues Kostüm, die sehen absolut edel aus. Und die Krönung ist eine Schleife, eine große weiße Schleife im Haar. Und da gehen die ganz vorsichtig, da wird nicht rumgealbert oder mit Dreck geschmissen oder irgendwelcher Mist gemacht, jeder geht sehr ordentlich zur Schule. Und das hebt ihre Würde. Und da weiß ich, was das heißt. Gott hält uns Kronen bereit. Das bedeutet, dass er uns unsere ganze Würde als Persönlichkeit gibt. Es ist ja leicht, die Würde eines Menschen anzukratzen. Man wird ins Gesicht geschlagen. Jesus wird angespien. Alles, um die Würde eines Menschen zu zerstören. Aber Gott will uns die wiederherstellen und das hat mit unserer Berufung zu tun. Wenn wir da hineintreten, da gibt es einen Kampfpreis der Berufung. Und das ist, wenn es etwas gibt, was so eine geknickten Persönlichkeiten wiederherstellt, dann ist es, wenn ein Mensch in seine Berufung hineintritt und da drinnen bleibt, bis er diesen Kampfpreis gewinnt. Wenn wir uns also von Gott rufen lassen in unsere eigentliche Berufung als Mensch und als Kind Gottes und als Diener Gottes, dann stellt er auch unseren Wert wieder her. Der nächste Vers begegnet uns im Kolosserbrief, Kapitel 3. Und dort im Vers 15. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Da haben wir das. Wir sind berufen zum Frieden. Und zwar nicht zu irgendeinem Frieden, sondern sogar zum Frieden des Christus. Wir sind zu diesem Frieden berufen in einem Leib. Das heißt innerhalb der Gemeinschaft. Das bedeutet nicht, ich bleibe friedlich auf meinem Stuhl sitzen, während die anderen alle was zu tun haben. Sondern das bedeutet ungefähr das, jage dem Frieden nach, das bedeutet auch, tu Gutes untereinander und gegen jedermann. Denn das sind Dinge, die ja zum Frieden führen, dass man dem anderen Gutes tut. Das ist eine Berufung, die nicht passiv, sondern aktiv ist, die wiederum auch auf das Wohl des anderen gerichtet ist, nicht nur auf das eigene, aber auch auf das eigene. Und dieser Friede des Christus, zu dem wir berufen sind, heißt regiere, und das Wort bedeutet entscheide wie ein Schiedsrichter. Und daraus ist diese kluge christliche Gepflogenheit geworden, dass es heißt, wenn du mal nicht sicher bist, was du tun sollst, dann tu das, worüber du am meisten Frieden hast. Es gibt ja Menschen, die aus solchen Stressfamilien kommen, dass sie das direkt aufs Christsein übertragen und denken, das Christlichste, wenn sie mal nicht wissen, was das Richtige ist, dann ist es da bestimmt das Schwerste, was sie tun können. Oder das eben, das, was ihnen am schwersten fällt. Aber es ist immer das, worüber man am meisten Frieden hat. Ja, natürlich. Ja, eben in diesem Vers. Regiere, das Wort regiere, bedeutet entscheide, also treffe Entscheidung, treffe, sei, richte zwischen, oder übernehme Autorität für. Das meint es. Also das, was mit regieren übersetzt wird, ist dieses soll Entscheidungen treffen. Der Friede des Christus entscheide über Dinge in dir. Ist gut, oder? Ich finde das so hilfreich. Und wir kommen damit raus aus solchen verbogenen Haltungen, dass wir denken, Gott will von uns immer das Schwerste, am besten noch das, was wir sowieso nicht schaffen. Gott will von uns irgendwas Außergewöhnliches, was niemand anders kann. Gott will von uns etwas, gar vielleicht noch was Unsinniges, um uns von der Welt zu unterscheiden oder irgend sowas. Also es gibt so ganz merkwürdige Gedanken und auch merkwürdige Lehren. Aber dieser Vers sagt, dass worüber wir den größten Frieden haben, das ist das, was solche Entscheidungen unseres Herzens prägen soll. Und das ist, dazu sind wir berufen, zu diesem Frieden des Christus. Und als letztes gehen wir noch in die beiden Thessalonicher Briefe und den Rest hören wir heute Abend. Zuerst 1. Thessalonicher 2. Dort heißt es im Vers 12, ihr seid, also wieder im Zusammenhang, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadlich wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Hier haben wir wiederum die Würde der Berufung und das Beispiel der Apostel, das gekennzeichnet ist durch Heiligkeit, Gerechtigkeit und Tadellosigkeit. Hört sich schon wieder so perfekt an. Hat tatsächlich was mit geistlicher Reife zu tun. Heilig, gerecht und tadellos. Muss das noch erläutert werden? Wie kommen wir dazu übrigens? Wie kommen wir zur Heiligkeit, Gerechtigkeit und Untadeligkeit? Der schnellste Weg dazu ist die Dankbarkeit. Das sagt nämlich der nächste Vers. Und das war der zweite Teil von dem vorhergehenden Vers. Und seid dankbar, heißt es dort. Und hier heißt es, und darum danken auch wir Gott unablässig. Es gibt ein bemerkenswertes Buch, was empfehlenswert ist für jeden Gläubigen. Merlin Carruthers hat das geschrieben, das heißt Leben in neuen Dimensionen. Und dreht sich eigentlich um einen einzigen Bibelvers. Seid dankbar, alle Zeit für alles. Das ist ein Mann, der das Buch zeugnishaft schreibt. Und es hat auch mein Glaubensleben sehr befördert. Als ich noch sehr jung war in der Nachfolge, habe ich dieses Buch gelesen. Und es ist wirklich ein praktischer, ein praktikabler Weg, wie man hineinwächst in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Untadeligkeit, ist dankbar zu sein. Dankbar zu werden, alle Zeit für alles. Das ist ja, wenn man so will, auch ein Opfer. Wir fühlen uns nämlich oft nicht dankbar. Aber guckt mal, wie lernt man das als Kind? Sagt ein Kind immer von Anfang an für alles Danke? Natürlich nicht. Es wird dahin erzogen. Man sagt, bitte sag Danke. Das ist eine Höflichkeit und das ist gleichzeitig die Veränderung des Herzens. Es ist die Ermahnung, Dinge nicht selbstverständlich zu nehmen oder sich gar griesgrämig auf das zu stützen, was ich vielleicht hätte lieber gewollt, sondern das, was ich empfange, dankbar anzunehmen. Das macht man schon natürlicherweise. Wie viel wichtiger ist es dann im Geistlichen? Wenn ich lerne, und ich sage es auch mal, wenn ich lernen kann, auf natürliche Weise dankbar zu werden, dann kann ich es doch bitte schön auch auf eine geistliche Weise. Da gibt es nämlich wiederum so ein Irrtum, dass man denkt, das muss alles von alleine kommen, oder? Meinetwegen, man kann das auch fromm ausdrücken, das muss der Heilige Geist in jemand wirken. Nein, bitteschön, das ist eine Entscheidung. Sei dankbar ist nicht etwa, wenn dir danach ist, oder sei dankbar, wenn der Geist Gottes dich erfüllt, sondern sei dankbar in allen Dingen oder alle Zeit für alles. Punkt. Das ist eine nüchterne Entscheidung. Das ist kein Gefühl. Das kommt, nebenbei gesagt, das Gefühl der Dankbarkeit kommt, wenn ich das oft genug praktiziert habe, dass ich dankbar bin. Und das beginnt mit dem ausgesprochenen Wort. Danke. Und ihr Lieben, wenn jemand lernen will zu beten, oder wenn er sagt, ich kann nicht laut beten, na, dann fang doch mal mit einem Dank an. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich noch lebe. Ich danke dir, dass ich heute was zu essen hatte. Ich danke dir, dass ich im warmen Zimmer sitze. Na, manche müssen direkt auf solche ganz praktischen Dinge mal hinweisen. Das ist nämlich alles keine Selbstverständlichkeit. Okay? Das ist der Weg der Heiligung. So nüchtern, so einfach, so praktisch und winzig fängt er an. Echt, und das muss man üben. Dazu muss man Danke sagen. Bei uns heißt das normalerweise beim Essen nicht, willst du beten, sondern möchtest du Danke sagen? Oder bitte, sag Danke. In Kapitel 4, im selben Brief, begegnet uns im Vers 7 das Nächste. Und auch da lese ich wieder zusammen, den Zusammenhang. Ab Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß, das meint seinen eigenen Partner, in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile, weil der Herr Rächer ist über dieses alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Da wird wiederum ein ganz nüchterner Bezug gemacht, dass Berufung mit Reinheit und hier ganz nüchtern auf sexuellem Gebiet einhergeht. Es gibt keine Berufung in den Dienst Gottes, ohne dass dieser Bereich von Gott geordnet ist. Es gibt wohl manche, die berufen sind aus Hurerei, Unzucht, Ehebruch heraus. Das gibt es. Es gibt also keine Vorauswahl Gottes, dass man sagt, also wer irgendwann mal auf sexuellem Gebiet in Wildsau gelebt hat, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Sondern wir lesen ausdrücklich, Hurer, Ehebrecher, Knabenschänder, Unzüchtige sind etliche von euch gewesen, aber eben gewesen. Das war, das ist nicht mehr. Es geht nicht, dass wir als Christen leben und noch offene Stellen auf diesem Gebiet haben. Das passt nicht. Da macht Gott eifersüchtig drüber. Und auch, und das finde ich sehr wichtig, und das hat meine Partnerwahl geprägt, oder meine Partnersuche geprägt, diese Warnung, dass wir uns keine Übergriffe erlauben, und aus meiner Sicht beginnen die tatsächlich beim Küssen oder beim Berühren, und dass wir unseren Bruder nicht übergehen. Und ich sage das den jungen Leuten ganz besonders, bitte haltet euch mit körperlichen Zuwendungen zurück. Weil das Dinge sind, ich habe das voriges Jahr mit Freude in Amerika erlebt. Dort ist das unter den Christen absolut selbstverständlich. Und dort wird jedes Kind von seinen Eltern von klein an gelehrt. Fass kein Mädchen an, wird vor allem den Jungs gesagt. Bedenke, was du auf dich lädst, wenn du die zukünftige Frau eines anderen berührst. Und ich finde das eine sehr klare Weisung, die man dort den jungen Leuten mitgibt. Und das wird zu häufig vergessen heute in dieser allgemeinen Auflösung von Grenzen und Ordnungen, dass man einfach so rumknutscht, als ob man verheiratet ist. Ich halte viel vom Rumknutschen, wenn man einen Partner hat. Wirklich, das kann man dann auch genießen. Aber bitteschön, bis dahin wartet man. Und man tut sich dabei nichts Böses an, sondern im Gegenteil. Das ist eine ganz große Hilfe. Ich hatte, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, mehrere Freundinnen. Mehr als eine Hand. Finger hat. Aber da ich in der Gemeinde aufgewachsen bin und in einer Familie, die zwar sehr viel körperliche Nähe gelebt hat innerhalb der Familie und auch unter Geschwistern, unter Glaubensgeschwistern, hat man sich gedrückt, aber es gab eine Grenze, was ins Geschlechtliche ging. Und das war für uns alle Jugendliche klar. Und das war eine riesige Hilfe. Und es hat mir geholfen, unbefangen mit dem anderen Geschlecht umzugehen, bis auf den heutigen Tag. Denn ich könnte nicht in solchen Dienst stehen wie heute, mit vielen zerrissenen oder aufgerissenen Ehen, wenn ich so eine Geschichte hätte, dass ich irgendwie mit anderen rumgeknutscht hätte oder sowas. Und das ist ein... Ich bitte euch und ich werbe darum, gerade die jungen Leute, solche Dinge zu beachten. Ihr werdet merken, dass das ein Segen ist, wenn ihr da hinein, also wenn ihr das so sorgfältig beachtet, wie das hier in diesem Text steht. Und gerade diese Verse waren mir immer ein großes Regulativ, wenn es heißt, dass er sich keinen Übergriff erlaube, noch seinen Bruder in der Sache übervorteile oder übersehe oder übergehe. In der alten Elberfelder Übersetzung heißt es, für mich war absolut jemand tabu von dem Moment an, wo der auch nur mit jemand anders befreundet war. Nicht erst verheiratet oder verlobt oder fest zusammen, sondern wenn ich wusste, jemand hat auf ein Mädchen sein Auge geworfen, war das für mich tabu. Und das ist eine gute Sache, echt. Und umgedreht. Es ist was Krassliches, wenn selbst in Gemeinden sich gegenseitig die Partner ausgespannt werden. Also es ist so schlimm wie Inzest, finde ich. Also, dass man innerhalb einer Familie übergreift dorthin, wo das nicht gehört. Und wenn wir so miteinander umgehen, das kann ich sagen, dann behält man eine große Freimütigkeit. Ich bin sehr früh dann wirklich als sehr junger Mann mit 20 dann mit Frauen zusammengetroffen, die aus einem vollkommen anderen, nämlich sozial zerrissenen Umfeld kamen, die in meiner Wohnung sich aufgehalten hatten, ohne Schamgrenzen und alles. Und auf diese Weise konnte ich auf eine gottgemäße Weise damit umgehen. Deswegen ist das alles andere als ein Schaden, wenn wir uns an solche ernsthaften Mahnungen Gottes halten. Es ist der Segen Gottes überhaupt. Und ich kann das bis zum heutigen Tag empfehlen. Es ist eine kostbare Weise. Und bei wem das zerstört worden ist, und der kommt zu Jesus damit, er stellt das wieder her. Er stellt diese, ich sage das mal so, Jungfräulichkeit wieder her. Es ist also nicht so, dass man es einmal verloren hat und dann ist es vorbei, sondern er will uns an der Stelle genauso heil machen wie an allen anderen Stellen, wo wir durch den Betrug der Sünde verdorben worden sind und Verluste erlitten haben. Und lasst uns damit Freimütigkeit zu ihm kommen. Amen. Nächster Vers. Ich habe gesagt, den Thessaloniker Brief noch zu Ende. Wir haben noch einen im 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 24. Wieder im Zusammenhang, er selbst aber, oder noch einen Schritt zurück. Ihr Lieben, noch was. Ihr wisst, dass ich die Bibel liebe, aber es gibt Stellen, die liebe ich noch ganz besonders, und zwar gerade, weil sie so praktisch sind. Die haben mir sehr geholfen. Ich habe als junger Gläubiger, und bis heute ist diese Freude da drin, solche Texte wie den 1. Thessalonicher Brief, wie den Galaterbrief, na, ich wüsste eigentlich gar nicht, welchen Brief nicht. Ich kann wirklich durchgehen, den Römerbrief, 2. Korintherbrief, Galater und so weiter, aber sowas wie jetzt, 1. Thessalonicher Kapitel 5 ist doch ein kostbares Kapitel, wo du ganz klare Tipps kriegst. Am Anfang gerade, wenn du so unsicher bist, was soll ich machen? Da steht hier, seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle. Weiter, freut euch alle Zeit. Sowas gibt's. Ich freue mich manches Mal. Abends ging es mir dann immer besser. Früh war es schlecht. Hier steht, freut euch alle Zeit, das gibt's. Na gut, Herr, kenne ich noch nicht. Hilf mir mal dahin. Ja, freut euch alle Zeit. Morgens, mittags, abends und in der Nacht. Sonntags und werktags. Ach, wir haben gesagt, auf den Bau. Montag beginnt das Warten auf den Freitag. Das heißt, die Woche irgendwie rumkriegen, dann am Freitagmittag hat man sich gefreut, endlich das Wochenende. Naja, dann war das vorbei und dann ging die Mühle wieder los. Nein, freut euch alle Zeit, sagt Gott. Betet unablässig. Ach, wie geht denn das? Tag und Nacht, ein bisschen muss ich doch schlafen, oder? Da hat mir geholfen die Gebetspraxis der orthodoxen Kirche. Auch in der Jugend, früh im Glauben, habe ich ein kostbares Buch in die Hand gekriegt. Das heißt, die Quellen des Geistes in der orthodoxen, katholischen und protestantischen Kirche. Und dort ist mir bei diesen frühen Christen, bei der alten Kirche etwas begegnet, was mir geholfen hat, wirklich alle Zeit zu beten, und zwar das sogenannte Herzensgebet, was dort praktiziert wird. Dass man betend atmet oder atmend betet. Und es hat mich überrascht, und ich habe das, ich weiß nicht mal genau wie lange, 1-2 Tage höchstens praktiziert. Und ich habe gemerkt, dass davon mein Geist lebendig geworden ist. Mit jedem Atemzug den Namen Jesus auszusprechen. Herr Jesus. Oder, das ist das kürzeste Gebet, was man sprechen kann, beim Einatmen Herr und beim Ausatmen Jesus zu beten mit seinem Geist. Dann kann man das etwas erweitern. Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, zum Beispiel. Und da merkt man, dass man anfängt, mit dem Herzen zu beten. Und dort ist mein Geist lebendig geworden, der bis dahin geschlummert hat oder noch tot war von den Folgen der Sünde. Und mein Innerstes ist innerhalb ganz kurzer Zeit, innerhalb von Tagen gesund und heil und lebendig geworden. Und von da an konnte ich mir Dinge merken und konnte in den Wegen Gottes laufen, auf eine selbstverständliche Weise, die mir bis dahin absolut verschlossen war. Und das ist unablässiges Beten. So wird es richtig praktiziert von den Heiligen der frühen Kirche. Das kann man lernen. Weiter, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Haben wir das nochmal? Dank sagen. Nächste Anweisung, den Geist löscht nicht aus. Das ist ein hartes Wort. Bei an anderer Stelle, das heißt, den Geist dämpft nicht. Es gibt also sogar die Möglichkeit, ihn auszulöschen. Oh nein, Herr, das will ich nicht. Ich will darauf achten, dass mein Geist lebendig ist und dass der Geist Gottes in meinem Geist sich bezeugen kann. Weissage und verachtet nicht. Das heißt also nicht nur die Weissagung der Schrift, sondern auch die Weissagung heute. Dass Gott wirklich jetzt noch reden kann in der Gemeinde. Prüft aber alles, das Gute haltet fest. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ach, was für eine wunderbaren praktischen Tipps. Und dann geht es weiter. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Oha, denke ich, wie soll ich das hinkriegen? Alles vollständig bewahren. Und dann wird es im nächsten Vers deutlich. Treu ist, der euch beruft. Er wird es auch tun. Ach, danke, Herr. Das ist also nicht mein Job, sondern deiner. Da danke ich dir. Dann bin ich entspannt, dass du mich an Geist, an Seele und an Leib untadlich bewahren kannst und auch willst. Und dann fang ich an, das zu erwarten und höre auf, nur mir schlechte Gedanken reinzuziehen und das Schlimmste zu befürchten. Das sagt der Judasbrief. Dort heißt es, um den Vers 20 herum etwa, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr seine Barmherzigkeit erwartet. Das heißt, ich bleibe dadurch in Gottes Liebe, dass ich von ihm das Beste erwarte und nicht seine Strafe. Ja? Ich falle aus der Liebe Gottes dadurch, dass ich Schlimmes erwarte. Und ich erhalte mich in seiner Liebe, indem ich das Beste von ihm erwarte. Das habe ich verstanden, als ich Kinder hatte. Es ist ein Unterschied, ob ein Kind von mir was Gutes erwartet oder was Schlechtes. Wenn ich meine Hand rübernehme, um irgendwas zu holen, ob es mir entgegenkommt oder ob es sich wegduckt. Und da habe ich verstanden, was das bedeutet. Dass wir uns in der Barmherzigkeit Gottes erhalten. Dass wir uns in der Liebe Gottes halten, wenn wir seine Barmherzigkeit erwarten. Denn ein Kind, was sich mir öffnet, ne, das kriegt ja was Gutes. Und das, was mir ausweicht, das muss damit rechnen, dass es besonders stark überwacht wird. So einfach ist das. Und dann haben wir zum Schluss noch zwei Stellen aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 11. Deshalb beten wir alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft verändert, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Hier geht es um Vollendung, um Erwachsenwerden. Die Berufung Gottes wird trotzdem durch das Gebet anderer gefördert. Ich lese uns diesen Vers nochmal. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachtet der Berufung. Wir denken, ja auch manchmal, Berufung ist eben so ein automatischer Prozess und das spielt sich zwischen demjenigen und Gott ab, aber Berufung wird auch gefördert durch Fürbitte. Und wenn wir andere Menschen sehen, die auf die Berufung Gottes reagieren, dann nimmt uns das auch in die Verpflichtung, für sie zu beten. Und dann genießen wir das, wenn andere für uns beten. Das fördert Berufung. Jeder, der ein paar Schritte hinter Jesus hergemacht hat, kennt nämlich so eine Prozesse. Dass er mit einem Mal merkt, es geht heute ganz leicht, Gott zu folgen und ihm zu gehorchen. Und dann weiß er nach ein bisschen Erfahrung, das ist, wenn für ihn besonders gebetet wird. Und manchmal ist das sehr schwer, und dann steht man alleine und muss sich dort alleine durchkämpfen. Und das sollte uns anspornen, füreinander zu beten. Letzter Punkt. Kapitel 2, Vers 14. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wiederum füreinander danken, dass Gott erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes, im Glauben an die Wahrheit und wozu er berufen hat durch das Evangelium. Und hier haben wir wie im vorigen Vers, dort heißt es zur Ehre Jesu und hier heißt es zur Erlangung der Herrlichkeit in Jesus. Und das erinnert uns nochmals daran, dass es bei der Berufung nicht zuerst um uns geht, sondern um ihn. Und das Berufen in die Nachfolge heißt, in ihn hineingestaltet und verwandelt zu werden. Und nicht die Superchristen zu werden. Oder die, die dann andere zu belehren hätten. Sondern, dass Christus alles in allem sei. Amen.